Objektiv kurios.
Ja, es ist wieder Zeit für Zitronenwasser. Ich sitze hier mit Christoph Clemens. Frage, möchtest du dich selbst vorstellen oder soll ich einen kleinen Vortrag über dich halten?
Mach mal einen Vortrag. Leg mal los.
Also ganz allgemein gesagt, Christoph Clemens ist Berater für Hund und Mensch, Hundetrainer. Und ich habe dich kennengelernt, weil ich tatsächlich mal Bedarf hatte, zusammen mit meiner Hündin. Es gab da Kommunikationsstörungen. Ich war mit ein, zwei Situationen überfordert und war da sehr am Grübeln und mit mir hadern, ob ich überhaupt so ein Training, so eine Beratung in Anspruch nehmen soll und zu wem geht man denn da? Also das sind ja so sensible Themen, die man nicht mit jedem bespricht oder die man nicht jedem x-beliebigen 0815 Hundetrainer anvertraut. Und ich habe da ja auch durchaus meine Vorurteile, was Hundetrainer angeht. Ja, da braucht man ja nur ins Privatfernsehen schauen. Genau, und dann habe ich recherchiert und bin auf deine Webseite gestolpert und habe mich sehr angesprochen gefühlt von deinen Texten und von deiner Haltung, die da einfach schon rüberkam und dachte mir, ja, das könnte was werden, so. Und ja, dann war ich überzeugt und deswegen hatte ich mir dann im Laufe dieses Podcasts auch gedacht, Mensch, es wäre auch mal ganz spannend, dich einzuladen, um über das Thema Team, Hund, Mensch zu reden und eben über Kommunikation zwischen Hund und Mensch. So, also Christoph Clemens, Hundetrainer, Berater für Hund und Mensch, mit über 15 Jahren Erfahrung, wie ich gelesen habe, seit 2004 Hundetrainer, Tierpsychologe, unter anderem, also du bist ganz viel, du hast schon ganz viel gemacht. Komm, ich zähle jetzt hier einfach nur mal
ich
so.
Ich bin auch ganz viel nicht mehr davon, aber das ist mein Werdegang.
Kompetenztrainer, schwieriger Hund und Hundepsychotherapeut in Ausbildung. Ja, so etwas gibt es, Hundepsychotherapeutin, und ich finde das gut. Ich habe mir ein Zitat aus deinem Text auf der Homepage herausgeschrieben, was, finde ich, sehr gut passt zu dieser Episode. Und danach würde ich dir dann einfach Raum geben, um das zu kommentieren oder meinen Vortrag zu ergänzen. Mhm. Hunde haben Bedürfnisse, Sorgen, Erwartungen. Und wenn diese mit euren eigenen kollidieren, also als Hundehalter oder Hundehalterin, kommt es häufig zu Konflikten. Genau hier stehe ich an eurer Seite und biete euch meine Hilfe an.
Mhm. Stimmt.
Habe ich was Wichtiges, was Wesentliches vergessen bei meiner Vorstellung?
Nö. Also wer jetzt interessiert ist, der kann ja auch jederzeit selber reingucken und sich alles in Ruhe durchlesen. Also ja.
Also mach mal jetzt einfach schon mal kurz einen Werbeblock. Also Christoph Clemens, auch als Couchwolf bekannt. So heißt seine Website, couchwolf.de.
Genau, couchwolf.de, genau.
Genau.
Ja.
Okay. Und du bist rein in Leipzig und Umgebung tätig?
Naja, rein theoretisch, also ich war jetzt, vor ein paar Wochen war ich in Mokrena, also da, wo ich gerufen werde, fahre ich auch hin, muss gucken, wie man das dann realisieren kann. Mhm. Aber ja, meine Base ist hier in Leipzig und Bad Kleeberg, ja.
Ja, und du bietest Dogwalking an, also Gassi-Geh-Service, wenn man so will, und darüber hinaus dann aber eben auch Beratung und Training.
Ja, genau. Also die Betreuung, also der Dogwalk ist mein Hauptstandbein. Davon bezahle ich meine Rechnung. Und das findet vormittags statt unter der Woche. Und nachmittags ist dann Zeit für Erstgespräche oder halt für Trainingsstunden und so weiter. Genau.
Okay. Gut. Das heißt, du hast eigentlich tagtäglich mit Hunden zu tun, sowohl mit deinen eigenen als auch mit fremden Hunden und natürlich dann auch mit den HundehalterInnen.
Mhm.
Was würdest du denn sagen, sind wir Menschen, wir HundehalterInnen, um das jetzt einfach mal als Eingangsfrage zu nehmen, dazu in der Lage, Hunde zu verstehen, komplett im Ganzen vollends zu verstehen, wenn man sich vor Augen führt, wie Hunde im Allgemeinen kommunizieren, was ihnen nachgesagt wird, wie sie kommunizieren. Also natürlich auch optisch, Hunde können sehen, so wie wir. Akustisch, taktil, also durch Berührungen, durch den Tastsinn, durch den Geruch, aber eben auch durch den Geschmack. Und wenn man das jetzt mal in Vergleich stellt zu der Kommunikation von Menschen, die wir ja, naja, eher weniger über den Geschmackssinn miteinander kommunizieren, zumindest in den meisten Fällen, sind wir Menschen dann überhaupt dazu in der Lage, Hunde vollends verstehen zu können?
Das ist ziemlich einfach zu beantworten. Also Hundesprache ist quasi eine Fremdsprache, also wie Spanisch, Portugiesisch, Japanisch, was auch immer. Mhm. Und ja, natürlich bin ich in der Lage, als Mensch diese Sprache zu lernen, wie auch jeder andere. Und kann dann auch in dieser Sprache, oder ich verstehe dann auch diese Sprache. Ja, also ich kann nicht vollends so kommunizieren, wie Hunde kommunizieren, das ist richtig. Ja. Aber ich kann zumindest lernen zu verstehen, was sie mir sagen oder was sie untereinander besprechen.
Ja, ich glaube, der Unterschied war gerade ganz wichtig, das nochmal klar zu machen. Ich kann als Mensch nicht so kommunizieren wie ein Hund, aber ich kann lernen, ihn
nicht
zu verstehen.
Nicht vollends. Ja. Ja, also du kannst schon in Stücken oder in Teilen kannst du schon ganz schön so kommunizieren, auch mit Hunden. Aber es ist halt, wir sind halt eine andere Art, eine andere Spezies. Und insofern gibt's da schon Unterschiede. Eben, was du, und das hauptsächlich das Olfaktorische, was du gesagt hast.
Genau, ja. Ja. Okay. Wollen Hunde überhaupt verstanden werden von uns?
Ich denke schon, ja. Also manchen ist es vielleicht auch egal, aber ich glaube schon, dass da unterscheiden sich Hunde wie auch in ganz vielen anderen Bereichen auch nicht so sehr von uns Menschen oder anderen Lebewesen. Die meisten wollen verstanden werden. Ich glaube, das ist so ein Urwunsch auch.
Ja. Also, weil sie ja auch soziale Wesen sind. Ja. Und ich würde mal behaupten, dass die Hunde, die wir jetzt als Haushunde halten, auf jeden Fall eher das Bedürfnis haben, dass wir sie verstehen. Aber um mal auf deine Aussage zurückzukommen, hast du ein Beispiel dafür, dass Hunde nicht verstanden werden wollen oder es ihnen egal ist? Du hast gesagt, es kann Hunden auch egal sein.
Naja, also klar, wenn man ständig irgendwelche Sachen in den Raum stellt und die nicht beachtet werden, dann resigniert man irgendwann. Ne? Und im besten Fall sagt man dann, ja gut, dann ist es halt so. Dann wird es mir halt egal. Hm. Und ja, auch das ist
also aus Sicht des Hundes.
Ja, ja, genau. Und das ist ja nun mal auch resultiert daraus, kann ich diese Fremdsprache sprechen und verstehen auch oder kann ich es nicht? Und ja, ich denke, dass es unsere Pflicht als HundehalterInnen ist, uns mit dieser Sprache einfach zu beschäftigen, weil wir zwingen diese Hunde in unser Leben. Also die haben sich das ja nicht ausgesucht in der Regel. Und ich denke einfach, dass wir denen das schuldig sind, dass wir uns dann auch da damit auseinandersetzen und beschäftigen. Was erzählt mir mein Hund eigentlich? Was habe ich denn da zu Hause? Und das ist nun mal Grundlage des Verstehens.
Ja.
Also wenn ich nicht verstehe, kann ich auch nicht entsprechend seinen Wünschen, Bedürfnissen, Nöten handeln.
Ja. Ich habe mich gestern mit einer Arbeitskollegin getroffen und wir haben uns auch darüber ausgetauscht, wie das Zusammenleben so ist mit Haustieren. Sie hat zwei Katzen, das ist vielleicht nochmal was anderes, aber wir waren uns auf jeden Fall auch einig darin, dass wenn wir schon das Leben, die Lebensumstände dieses Tieres bestimmen, es konnte sie sich ja nicht aussuchen. Also sei es drum, dass man in ein Tierheim gegangen ist und sich das Tier jetzt einfach ausgesucht hat und bestimmt hat, so, du ab sofort wohnst du bei mir. Oder man ist zum Züchter gegangen, hat sich dann das jeweilige Tier ausgesucht. Ab dem Zeitpunkt bist du einfach der Bestimmer dieses Lebens, so, und sich bewusst zu machen, wie viel Verantwortung da einfach dranhängt und dass es, ja, wie du schon sagst, irgendwo auch meine Pflicht ist, zumindest eine Bereitschaft dafür zu zeigen, dieses Tier zu verstehen in seiner Kommunikation. Das heißt nicht, dass man das ja vollends dann auch letztendlich tut, aber letztendlich geht es ja um ein Miteinander und um eine Zufriedenheit.
Ja, und ich würde dieses, was du gerade gesagt hast, der Bestimmer, würde ich tatsächlich durch Verantwortlicher ersetzen.
Ja.
Ja, du bist verantwortlich für dieses Lebewesen, was du in Anführungszeichen dein Leben aufzwingst oder in dein Leben zwingst.
Ja.
Und da kann man ruhig ein bisschen was zurückgeben, bin ich der Meinung.
Ja, wir sind schon so im Bereich der Kommunikationspsychologie, würde ich mal sagen. Und wenn man sich da die menschliche Kommunikation anschaut, dann kommt man an diesen 5 Axiomen der Kommunikation, der menschlichen Kommunikation nicht vorbei oder die 5 Grundregeln nach Paul Watzlawick. Ich würde sie mal kurz aufzählen erstmal und dann vielleicht versuchen mit dir so Schritt für Schritt versuchen zu vergleichen, wie läuft denn das bei, was bedeutet das bei dem Menschen? Und kann man das 1:1 oder anders auf den Hund übertragen? Mhm. Und was bedeutet das für die Kommunikation zwischen Mensch und Hund? Und dann vielleicht noch ein paar Beispiele dazu finden. Das fänd ich mal ganz spannend.
Mhm, okay.
Genau, also das erste Axiom der Kommunikation nach Paul Watzlawick ist, man kann nicht kommunizieren. Das zweite, Kommunikation hat immer einen Beziehungsaspekt und einen Sachaspekt. Das dritte Axiom bedeutet, Kommunikation ist immer Ursache und Wirkung oder Kommunikation verläuft kreisförmig. Viertens, Kommunikation bedient sich immer analoger und digitaler Modalitäten und Kommunikation ist symmetrisch oder komplementär. So. Und jetzt würde ich das einfach mal so Schritt für Schritt aufdröseln. Also, Punkt 1. Man kann nicht kommunizieren. Das bedeutet ja, selbst wenn ich als Mensch dir nichts sage, sondern einfach nur hier sitze.
Schon kommunizierst du mit mir.
Kommuniziere ich mit dir. Oder ja. Anderes Beispiel, man steht an der Bushaltestelle, es sind andere Leute noch mit anwesend und ich sage nichts, ich verhalte mich bewusst nicht zu den anderen Menschen, drehe mich vielleicht sogar weg. Und in dem Moment kommuniziere ich ja trotzdem, weil ich nach außen hin zeige, ich möchte gerade nicht mit euch reden, ich möchte gerade nichts mit euch zu tun haben.
Du möchtest keinen Kontakt.
Ich möchte keinen Kontakt, genau. Ja. So, jetzt übertragen wir das mal auf den Hund.
Ja, kannst du. Also warum sollte das bei Hunden anders sein? Das ist auch ein hochsoziales und hochintelligentes Lebewesen. Und natürlich kommunizieren die auch ständig miteinander und auch mit uns. Ja.
Mir fiel da ein Beispiel ein. Hund liegt auf der Decke, auf seinem Platz, tut nichts, liegt nur da, schaut dich nicht an, wufft nicht, fiebt nicht, nichts. So, man könnte daraus jetzt schließen, der Hund kommuniziert, ich find's eigentlich gerade hier so schön in meiner Ruhe und ich möchte bitte auch in Ruhe gelassen werden. Mhm. Und dann gibt's ja aber Hundehalter, die dann durchaus, weil es ihr Bedürfnis gerade ist, zum Hund gehen und ihn permanent betüdeln oder streicheln oder mit ihm sprechen. Mhm. Und daraus dann langfristig ein gewisser Konflikt entstehen kann, weil der Hund sich permanent bedrängt und genervt fühlt. Das ist sozusagen ein Beispiel dafür, finde ich, dass man als Hundehalter, als Hundehalterin eben auch diese Art von Kommunikation übersehen kann und sogar übergehen kann. Nämlich, dass der Hund einem signalisiert, nee, ich brauche gerade meine Ruhe, lass mich bitte in Frieden.
Ja, stimme ich dir zu. Und das ist auch teilweise ein Kernproblem in fast allen Beratungsgesprächen, die ich führe, dass der Mensch immer denkt, er müsste immer was tun. Und wir haben ja auch einen Auslastungswahn, der einem vorgegaukelt wird von der ganzen Industrie, Hundeindustrie und so. Und die Leute werden da ja reingezwungen auch. Und ja, es ist eine Entscheidung, ob man sich da reinzwingen lässt. Aber ja, genau, das ist der Punkt, dass viele denken, ich müsste ständig mit meinem Hund kommunizieren, der müsste ständig irgendwas machen oder tun dürfen oder geht's ihm gut, geht's ihm schlecht und solche Geschichten. Und auf der anderen Seite ist das dann häufig auch das, was zu großen Enttäuschungen führt, wenn denn der Hund tatsächlich mal sagt, ich möchte jetzt meine Ruhe haben und geht. Dann kommen nämlich so Sachen wie Ablehnungsgedanken und solche Geschichten bei Menschen hoch. Ne? Mein Hund liebt mich nicht und das, Also die sind so die typischen ersten Beziehungskonflikte, die entstehen, nur weil man ja einfach den anderen nicht mal liegen lassen kann. Ja, ob man das jetzt macht, weil man denkt, man muss es tun oder weil es ein inneres Bedürfnis ist, dass man den anderen nicht in Ruhe lassen kann, weil man halt Aufmerksamkeit sucht selber. Das muss man dann halt versuchen zu erfragen in diesem, oder das ist mein Job, das herauszufinden, dann woran liegt's? Was führt zu dieser Schieflage?
Ja. Ja, entweder Aufmerksamkeit suchen oder kriegen wollen oder in sich selber eigentlich permanent so eine innere Unruhe spüren, ne? Und ja, das dann reflektieren oder eben nicht und dann auf den Hund übertragen. Das zweite Axiom der Kommunikation war oder ist, Kommunikation hat einen Beziehungsaspekt und einen Sachaspekt. Also ich kann dir sagen, der Tisch ist groß. Oder ich kann dir sagen, der Tisch ist groß. Ja, so als Beispiel. Der Tisch ist groß. Das ist der reine Sachaspekt, die reine Sachaussage, die Information. Und dieser Sachaspekt wird von der Beziehungsgeschichte, von dem Beziehungsaspekt sozusagen beeinflusst. Also beeinflusst das, wie du diese Sachinformation aufnimmst, ob du sie verstehen willst, wie wir zueinander stehen, wie viel Sympathie wir füreinander haben. Und diese Beziehungsebene wird halt dadurch deutlich, je nachdem, wie ich diese Aussage rüberbringe, mit welchem Tonfall, mit welcher Mimik.
Ja.
So. Okay, das erstmal zum Grundlegenden. Was ist dieses zweite Axiom, also Beziehungsaspekt und Sachaspekt?
Ich finde das Beispiel, was du gerade gebracht hast, also das ist jetzt nicht Mensch-Hund, sondern Mensch-Mensch. Ich finde das Beispiel schon sehr eindrücklich, weil ich muss auch so ein bisschen mein Veto einlegen, weil es liegt meistens nicht an dem, der spricht, sondern am Empfänger, wie der es aufnimmt tatsächlich.
Ja. Ja.
Weil ich kann, ne, bleiben wir mal bei diesem Beispiel, du sagst mir, der Tisch ist groß. So, und jetzt ist die Frage, wie kommt diese Aussage bei mir an? Was mache ich damit? So, ich kann sie jetzt auf der Sachebene werten und den Inhalt, den du mir sagst, das ist, der Tisch ist groß. Das ist der Inhalt auf der Sachebene.
Ja.
Und auf dem Beziehungsaspekt oder auf dem emotionalen Ohr, was man auch ganz gerne mal sagt, kann ich aber auch verstehen, ach so, er gefällt dir wohl nicht oder er ist dir zu groß oder findest ihn scheiße. Ne? Also du musst gar nicht viel machen, um das, was dazu führen kann, dass ich mich missverstanden fühle, gekränkt fühle, dass ich das doof finde, was du sagst, dass ich, und es kann ja auch so weit gehen, ach so, weil der Tisch scheiße ist, liebst du mich also nicht mehr, dann kannst du dich ja auch sofort trennen. Ja, also so, das, ja, so, das ist jetzt das Extreme, aber so entsteht mangelnde oder schlechte Kommunikation und halt auch teilweise Trennungen.
Ja, aber ganz häufig spielen da halt auch die Erfahrungen mit rein, die man miteinander hat, schon über eine längere Zeit.
Ja.
Also ich kann mir vorstellen, dass das bei zwei fremden Menschen unwahrscheinlicher ist, dass es dann zu so einem Konflikt kommt, als wenn man jetzt in einer Beziehung miteinander lebt.
Ja, weil
und
die
man
Emotionalität nicht da
genau.
ist. Genau.
Ja. Ja. Falls hier irgendwie ein Schlackern zwischendurch zu hören ist oder ein Schnaufen, Kaya, meine Hündin, ist natürlich mit anwesend. Ich dachte mir, heute darf sie.
Ja, und jetzt nochmal ein Beispiel für die, war das okay?
Ja,
war das
klar.
Abgeschlossen? Also jetzt wolltest du ja eigentlich ein Beispiel für Hunde haben und da gibt's ja, was ich da immer sehr passend finde, es gibt ja diesen angeblichen Trainereffekt, ne, wenn der Trainer zum Hundehalter kommt, dann funktioniert alles, der Hund läuft wie ein Glöckchen beim Hundetrainer und so weiter. Und da gibt's dann auch HundetrainerInnen, die das zum Anlass nehmen zu sagen, ja, natürlich, ich bin ja auch der Hundetrainer und sich selbst dadurch aufwerten. Oder die ganz fiesen sagen auch, naja, du kannst es halt nicht als zu den Hundehaltern, das gibt's auch. Das sind ja dann auch so kleine Machtspiele, die manche brauchen. Aber im Prinzip ist es genau das, was wir jetzt gerade besprochen haben, dass der Hundetrainer oder ich, wenn ich mit einem fremden Hund arbeite, mit dem Hund nur auf dem Inhaltsohr rede. Also ich habe keine emotionale Verbindung zu diesem Hund. Und da kommt es dann nicht zu Unstimmigkeiten durch Emotionalität. Da sage ich inhaltlich, was ich von dem Hund möchte oder ich höre ihm zu, was er mir inhaltlich sagt und antworte ihm auch inhaltlich darauf.
Das klappt aber nur bei dir unbekannten Hunden. Wie sieht es dann bei deinen eigenen aus?
Nein, natürlich nicht. da ist es genau das, was wir gerade gesagt haben. Ja. Da kann ich auch auf dem emotionalen Ohr hören und meine Hunde genauso, natürlich, weil wir eine Beziehung haben. Hm. Also eine emotionale Beziehung. So. Und die Emotionalität, das ist eigentlich das, was das Hauptproblem ist in Kommunikation und Beziehungen. Also wie emotional bin ich und wie gut kann ich mich kenne ich mich damit aus, dass es eben nicht zu solchen Missverständnissen kommt. Und dann kann man ja auch noch mal zurück zu dem Beispiel mit dem Tisch, dann kann man sich ja auch gegenseitig reinsteigern. Ne? Deine Aussage ist, der Tisch ist aber groß. Ich höre oder antworte dir, aha, der gefällt dir also nicht. Du sagst, das habe ich doch gar nicht gesagt. Ich habe doch nur gesagt, der Tisch ist groß. Ich könnte dir darauf wieder, ja, aber du kannst ja auch sofort sagen, dass er dir nicht gefällt. Du musst ja nicht drum rumreden.
Da sind wir eigentlich schon wieder beim nächsten Axiom, nämlich Ursache und Wirkung, dass eine Reaktion die nächste zur Folge hat. Ja, okay. Ja,
und schon sind wir im schönsten Beziehungsstreit.
Okay, aber wenn man sich jetzt mal so den Alltag von Hundehaltern mit ihren Hunden anschaut. Hund bellt mich an auf der Straße, während ich mit ihm Gassi gehe.
Ja, da sind wir wieder bei der Sprache. Ja. Also ein Hund, der bellt, ist ja, ein Hund kann ja in vielen Facetten bellen. Er kann aus Wut bellen, er kann aus Frust bellen, er kann mit Aufforderungscharakter bellen, er kann freudig bellen, er kann panisch bellen, hysterisch. Also das ist ja die komplette Bandbreite, wie wir auch. Wenn wir laut Hallo rufen, können wir das ja auch in allen. Hm. Da kann ja auch alles Mögliche hinterstecken. Und ja, wenn man aber die Akustik und die tonalen Geschichten, die dahinter stecken, kennt und auch den Rest betrachtet vor allen Dingen. Also das ist ja auch mal so eine Sache, die vergessen wird bei Hunden, komischerweise beim Menschen nicht, aber beim Hund hört man nur das Bellen und weiß dann sofort, was mit dem Hund los ist. Aber der Hund hat ja auch noch einen Körper, ne? Und eine Körperhaltung und das gehört ja alles mit dazu. Also ich kann bellen und das kann wütend klingen und mein Körper sagt aber, ich bin gerade total panisch, ich habe gerade total Angst und ich täusche nur ein wütendes Bellen vor oder ich bin deswegen wütend. So. Also so einfach ist es halt nicht. Man muss schon immer das komplette Individuum betrachten, um zu sagen können, was ist denn gerade los mit dir? Ja. Und umso wichtiger ist es beim Hund, weil er es uns nicht sagen kann. Also nicht in unserer Sprache. Deswegen muss ich da umso genauer hingucken und kann nicht einfach pauschal runterbrechen, ja, der Hund bellt. Mhm. So, Hunde bellen halt. Ja, aber warum? Warum bellt er denn gerade? Und dann, auch wenn es in einer Beziehung passiert, muss ich ja auch gucken, was macht denn der Beziehungspartner gerade? Wie sieht der denn aus? Mhm. Da sind wir wieder bei Ursache und Wirkung.
Ja, genau. Lass uns doch dann einfach zu dem dritten Axiom gehen, nämlich Ursache und Wirkung, dass wenn ich etwas kommuniziere, folgt darauf eine Reaktion, auf die Reaktion auch wieder eine Reaktion und letztendlich bewegt man sich dann in so einem Kreislauf. Und lass uns doch einfach bei diesem Beispiel des Bellens anknüpfen. Der Hund bellt mich an. Ich mag noch nicht so richtig verstehen, warum er es tut, aber es macht etwas mit mir und ich schimpfe den Hund, sage, hör auf, so, was soll das? Das heißt, ich belle im Prinzip zurück. Und wie so häufig passiert es dann, dass der Hund auch weiter bellt und vielleicht noch lauter wird und die ganze Situation immer weiter hochkocht. Und man, ja, aber gar nicht irgendwie zu dem Punkt zurückkommt, sich zu fragen, ja, was war denn der Auslöser? Also, warum hast du denn gebellt? Und ich finde, das ist dann immer so diese tägliche Herausforderung als, ja, Laie, als einfacher Hundehalter, sich dann auch in dem Moment selber wieder runterzuholen, runterzufahren, wieder zu sich selber irgendwie zurückzukehren, um dann nicht weiter hochzufahren. Okay, ich zoome jetzt mal raus aus dieser Situation. Okay, Hund bellt mich an, aber das muss ja nicht zwangsläufig was mit mir zu tun haben. was ist denn hier gerade in der Umgebung passiert, was gibt's denn hier für Außenreize, und sich zu sagen, okay, vielleicht bringt es jetzt gerade in diesem Moment nicht, emotional mehr aus dieser Situation zu machen, als sie ist.
Also wenn mein Hund bellt, dann gucke ich mich um und sage, warum hast du gebellt? Und ja. Weißt du, was ich hinter dieser Aussage steht? Ja, immer noch der erste Gedanke, es könnte mit mir zu tun haben.
Hm. Ja, zumindest denke ich das, wenn sie mich anschaut dabei. Hm. Also wenn sie so vor mir her tänzelt.
Sie bellt, weil sie irgendwas hat, was der Geier.
Ja.
Und schaut dich dabei an und hat ja Mitteilungsbedarf.
Ja.
So, aber das Bellen gilt grundsätzlich nicht dir, sondern der Augenkontakt, der Mitteilungsbedarf.
Das ist mir klar, aber ich wollte damit nur sagen, das ist eben die Schwierigkeit oder die Herausforderung, glaube ich, für viele, das dann eben nicht auf sich zu beziehen, selbst wenn der Hund einen anguckt. Also ich meine, ein Hund kann ja auch, du gehst Gassi mit deinem Hund und Kopf und Augen schauen ganz woanders hin in der Welt herum und dann fängt sie plötzlich an zu bellen.
Ja.
Dann würde ich es weniger gleich auf mich beziehen.
Ja, klar, verständlich.
Ja. Ja, und dann sagt Paul Watzlawick auch noch, dass Kommunikation sich analoger und digitaler Modalitäten bedient. Analog heißt also nonverbal durch Mimik und Gestik. Also das hatten wir gerade schon, wenn wir zu diesem Beispiel zurückkommen. Ich kann dir sagen, der Tisch ist groß und dich dabei ganz wütend angucken und dir subtil signalisieren, ich finde den Tisch viel zu groß und ich finde dich auch scheiße. Oder mich stört gerade was anderes. Und digital meint also durch Sprache.
Das ist es nämlich häufig, ja. Eigentlich möchte ich dir was ganz anderes sagen, aber ich nehme mal diesen Stellvertreterkonflikt jetzt hier auf.
Genau. Ja, und dann gibt's eben noch diese digitalen Modalitäten, also auf den Punkt gebracht durch Sprache und Schrift, verbale Kommunikation. Genau. Und da gibt's so ein schönes Beispiel. Du bist in einer Beziehung und deine Partnerin sitzt vor dir und weint. Und du kannst anhand dieser Mimik, anhand dessen, was du siehst, vermuten, sie ist bestimmt traurig wegen mir oder sie hat einen Film gesehen und der hat sie traurig gemacht und deshalb weint sie. Also das ist eine Vermutung. Und das Wissen kannst du aber erst erlangen, wenn sozusagen digital kommuniziert wird, also wenn ihr miteinander sprecht und wenn sie dir durch Sprache oder Schrift vermittelt, nee, ich habe mich gestern mit meiner besten Freundin gestritten und das ging mir gerade durch den Kopf und das hat mich traurig gemacht, deshalb weine ich. So. Kann zum Beispiel dafür bringen, was die Kommunikation von Hunden angeht oder und Kommunikation zwischen Hundehalter und Hund.
Wenn wir mal im Bereich der aggressiven Kommunikation unter Hunden schauen, also ganz viel läuft bei Hunden ja tatsächlich körpersprachlich ab. Also das Imponierverhalten, das Drohverhalten und so, da ist ja ganz viel Mimik und Gestik in der Regel erstmal vorgeschaltet. Und wenn das dann nicht akzeptiert oder verstanden wird, dann kommen ja meistens dann die Laute dazu. Also das ist ja das, was du gerade wahrscheinlich meintest, dass man, der eine Hund fragt nach, meinst du das ernst? Und der andere Hund sagt dann im zweiten Schritt, ja, ich meine es ernst, sehr ernst sogar.
Kannst du das jetzt mal an diesem Beispiel beschreiben, wie die Mimik denn eines Hundes aussehen würde, wenn er sauer, wütend ist?
Das ist, ja, siehst du, da geht's schon los. Also bei Hunden gehört ja die aggressive Kommunikation, das ist ja Alltag bei denen. Also das gehört ja zum normalen Kommunikationsrepertoire. Also das hat nicht immer sofort auch was mit Wut oder mit irgendwas zu tun. Das sind wir Menschen. Bei Hunden geht es ja meistens darum, irgendwelche Ansprüche durchzusetzen. Also sei es Ressourcen oder meistens sind es Ressourcen. Oder halt Distanz und Nähe einzufordern oder Distanz einzufordern und Nähe einzuladen. Aber da wird dann in der Regel nicht aggressiv kommuniziert, es sei denn, der andere will partout nicht. Aber ja, das ist der Punkt, dass Hunde halt nicht in diesen Sphären wütend werden, wie wir das tun. Da fehlt auch diese Emotionalität einfach wieder. Die machen das nicht. Es gibt auch eine emotionale Aggression, natürlich gibt's sie auch, aber die meiste aggressive Kommunikation ist nüchtern und sachlich und kalt. Also es gibt ja heiße und kalte Wut zum Beispiel oder heiße und kalte Aggression. Und die kalte ist ja so dieses Durchdachte, dieses, das mache ich jetzt und ich weiß, wer ich bin und ich weiß, was ich hier für einen Anspruch habe und den setze ich jetzt durch. Mhm. Oder versuche zumindest ihn durchzusetzen, ob das funktioniert, weiß mir ja immer nicht so vorher. Und ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Das sieht dann halt so aus, dass halt erst, wenn imponiert wird, wird kein direkter Augenkontakt gehalten. Wenn gedroht wird, wird direkt Augenkontakt gehalten. Und wenn diese ersten Instanzen nicht beachtet werden, also wenn die Distanz zum Beispiel weiter unterschritten wird, wenn wir jetzt bei Nähe sind, oder halt die Distanz zur Ressource, die ich gerade beanspruche als Hund, wenn die weiter unterschritten wird, dann kommt dann häufig dann die, oder meistens kommt dann die akustische Kommunikation noch dazu. Knurren halt, solche Geschichten.
Was dann digital wäre.
Ja. Ja. Was habe ich jetzt gesagt?
Du akustisch, hast bisher, ja. Genau. Ja. Du hast bisher die analoge jetzt in Bezug auf Hunde beschrieben, also alles, was ja Körpersprache.
Ja, analog, Mimik. Genau. Analog ist Körpersprache und in dem Fall digital wäre halt die Akustik. Mhm. Knurren, Bellen, was auch immer. Und auch Zähne fletschen und so ist immer noch, wobei das schon dann immer so ein Mischen ist meistens. Also wenn Zähne gefletscht werden, wird auch meistens schon geknurrt. Aber auch nicht immer. Mhm. Das Zähne fletschen ist ja auch erstmal nur eine Form der analogen Kommunikation, der körpersprachlichen.
Ich habe schon einige Male davon gehört, dass ein Hund so wie zweigeteilt ist. Wie zweigeteilt aussieht. Also der vordere Teil des Körpers, Kopf, Nacken, Schultern, spricht für, ich möchte gerade nichts mit dir zu tun haben, ich möchte dich auf Abstand halten, ich kommuniziere gerade aggressiv. Und der andere Teil des Körpers, also Hinterteil, Rute und so weiter und so fort, spricht halt eher dafür, dass, ne, würde man jetzt als Laie sozusagen deuten, für ich bin gerade irgendwie positiv aufgeregt und eigentlich gefällt mir das hier gerade und ich bin total entspannt, da ist kein Fell aufgestellt und nichts. So, das ist dann, glaube ich, schon schwierig.
Nicht, wenn man es lesen kann. Mhm. Ja, also diese Mischmotivation, von der du da gerade sprichst, also das ist das Häufigste, wo das vorkommt, ist tatsächlich zwischen defensiver und offensiver Aggression. Also vorne ist der Hund offensiv ausgerichtet, also die Ohren sind nach vorne gerichtet, die vorderen Zähne werden gebleckt und solche Geschichten. Und nach hinten ist aber die Rute eingeklemmt, der Stand ist so ein bisschen breitbeinig, so ein bisschen wackelig. Und dann sieht man halt vorne, sagt er eigentlich, wenn du jetzt noch einen Schritt näher kommst, greife ich an. Und hinten sagt er aber eigentlich, wenn du jetzt noch einen Schritt näher kommst, würde ich am liebsten weglaufen. Und das ist, glaube ich, das, was du gerade meinst, dass man, und das ist ja auch das, was ich vorhin schon gesagt habe, man muss immer das komplette Paket sich anschauen.
Ja.
Und nicht nur, weil vorne die Ohren aufgestellt sind, kann ich nicht sagen, der Hund ist nach vorne offensiv aggressiv. Wenn hinten was anderes abläuft, ist der mischmotiviert.
Und was ist, wenn die Rute nicht eingeklemmt ist, sondern die Rute, also der Schwanz, hinten wedelt?
Das ist erstmal, also wedeln ist ja auch, wird ja immer gerne gesagt, wenn der Hund wedelt, dann freut er sich. Also in den meisten Fällen ist eine aufgestellte Rute, die wedelt, ist ein Zeichen von Erregung.
Mhm, ja.
So, also ein freudiges Wedeln findet nicht mit in der Regel, außer bei Rassen, wo die Rute halt steht. Da hängt die Rute entspannt runter und es wird meistens, außer bei Labradoren, da wird mit der ganzen Rute gewedelt, aber dann wird mit der Rutenspitze in der Regel nur so ein bisschen hin und her geschwankt. Ne? Also das ist ein freudiges Wedeln. Mhm. Das ist entspannt bis freudig erregt. Ja, natürlich ist da auch eine Erregung mit bei. Aber wenn der Pinsel wirklich senkrecht steht und gerade auch dann vielleicht nur noch die Schwanzspitze hektisch hin und her huscht, das ist schon ein deutliches Zeichen davon, es gleich knallt.
Gut. Fünftes Axiom oder fünfte Grundregel der Kommunikation. Kommunikation findet entweder symmetrisch statt oder komplementär. Symmetrisch heißt auf Augenhöhe oder einer der Parteien ist untergeordnet. Also ein menschliches Beispiel wäre Eltern und Kinder oder Chef und Angestellte. Hm. So. Jetzt kommen wir natürlich in ein Thema, was bei der Hundeerziehung im Hundetraining oft eine Rolle spielt, Unterordnung.
Wenn man von Unterordnung spricht, Unterordnung ist ja sowieso ein Begriff, ich glaube, der stammt noch aus dem Ersten oder Zweiten Weltkrieg.
Okay.
Dass das heute noch ja meistens in Vereinen genutzt wird, die teilweise auch mit ihrem Wissen noch aus der Zeit stammen. Oder der Alternativbegriff ist ja gerne Dominanz, wird ja gerne genommen.
Ja.
Das ist der dominante Hund. Und das ist, da muss man erstmal zu wissen, dass auch eine Unterordnung und eine Überordnung oder Dominanz oder wie auch immer man es nennen will, du hast es ja gerade schon gesagt, Eltern, Kind, Chef, Angestellter, es ist immer, setzt immer eine Beziehung voraus, eine Zweierbeziehung. Also es gibt nicht den dominanten Hund, gibt's nicht. Und es setzt in der Regel eine auch wieder einen Anspruch auf etwas voraus, ob dieses Individuum sich einem anderen Individuum gegenüber über- oder unterordnet. So. Und diese Regel der Über- und Unterordnung gibt's auch meistens nur in festen Gruppen. Also in der Mehrhundehaltung zum Beispiel, da wird sowas etabliert. So. Bei Hunden, die sich fremd sind, die sich auf einer Wiese treffen, das erste Mal, da gibt's keine Rangordnung zwischen diesen Hunden. Das wird dann immer gerne gesagt, der steigt zum Beispiel gerade auf und rammelt den, der dominiert den. Das ist Blödsinn. Ne? Also fremde Hunde bilden keine Rangordnung aus.
Also so schnell kann das gar nicht ausgehandelt werden.
Nein, weil es halt eine Frage der Beziehung ist.
Ja.
So, also ich brauche eine Beziehung, um zu sagen, ich bin der Übergeordnete, du bist der Untergeordnete. Und es ist immer noch eine Frage der aktuellen Situation. Also der Übergeordnete kann in der einen Situation der Übergeordnete sein und in der nächsten Situation, wo es um was geht, was ihm nicht so wichtig ist, kann er aber auch sagen, ja, das kannst du jetzt haben. Und also, der andere setzt sich durch. Weißt du, wie ich meine?
Okay, also könnte man sagen, dass es auch eine Wertehierarchie gibt sozusagen bei Hunden,
ja,
die
genau
das dann beeinflusst.
Ja, also nehmen wir mal zwei Hunde in einem Haushalt und der eine liegt gerne auf dem Sofa. Mhm. So, das Sofa ist für den das absolute Highlight in dieser Wohnung. Mhm. Der wird seinem Mitbewohnerhund vermutlich sehr häufig sagen, da gehst du nicht hoch, das ist mein Sofa. So, oder ich bin der von uns beiden, der mit auf dem Sofa liegen darf. So, untereinander. Also der Mensch steht ja dann immer noch außen vor. Der ist ja dann eigentlich, sollte ja eigentlich der Letzte sein, der die Entscheidung trifft und fällt. Aber um die Rangordnung zwischen zwei Hunden zu beschreiben, ist es halt ressourcenabhängig. Mhm. So, der eine Hund sagt, das Sofa ist für mich das Highlight, das möchte ich für mich beanspruchen, da hast du nichts drauf zu suchen. Und was auch wichtig ist, der andere muss diesen Anspruch akzeptieren. So, sonst kriegt man nämlich einen wirklichen Konflikt. So, und wenn der andere Hund sagt, naja, Sofa kannst du haben, ist nicht so mein Ding, aber meins ist Futter und das ist total hochwertig für mich und da bin ich der Erste, der dran geht, da hältst du dich zurück. Und dann kommt es da wieder drauf an, dass der andere Hund sagt, okay, kann ich akzeptieren, da können wir uns treffen, dann haben wir uns ja so aufgeteilt, Sofa meins, Futter deins.
Mhm.
So, und wir haben eine wunderbare Übereinkunft getroffen und können gut miteinander leben und wissen auch, wo wir dran sind. Also wenn du am Futternapf bist, gehe ich dir nicht auf den Keks und wenn ich auf dem Sofa liege, gehst du mir nicht auf den Keks und alle sind glücklich und zufrieden. Mhm. So. Und das muss aber besprochen werden. Ich hatte jetzt tatsächlich vorgestern erst einen Termin mit zwei Shih Tzus, die sich beim Essen immer prügeln oder angefangen haben, sich zu prügeln. Ein Jahr beide, Wurfgeschwister, und das erste Mal in meinem Beisein diese Kommunikation laufen lassen. Also wenn die angefangen haben, sich zu dreschen, dann ist man immer dazwischen gegangen als Mensch, was auch normal ist und verständlich ist. Aber so kann ich ja erstens kann ich nicht sehen, um was geht's eigentlich, was passiert da gerade. Und diese beiden Hunde können eben das nicht besprechen abschließend. Mhm. Wer darf als erstes von uns beiden ans Futter? Oder wo liegen die Wertigkeiten von uns beiden? Mhm. Und das war so faszinierend. Also ich habe selten Hunde einjährig, nochmal, die waren einjährig, selten Hunde erlebt, die so klar und so souverän miteinander kommuniziert haben und auch ritualisiert schon. Also dafür, dass sie es nie durften, eigentlich ein Wunder. Und das war nach zweimal, war das ausgestanden, das Thema. Und ich habe den Leuten dann auch gesagt, ihr müsst das akzeptieren, dass die beiden sich miteinander unterhalten. Und wenn das dann irgendwann mal geklärt ist, kommt das auch nicht mehr vor. Weil es dann halt geklärt ist. Es ist besprochen. Wir wissen beide, wo wir dran sind miteinander. Mhm. Wenn ich das immer abbreche, dann eskaliert es häufig. Weil es halt nicht besprochen werden darf. Und der Anspruch ist ja trotzdem da. Der geht ja nicht weg. Nur weil ich als Mensch sage, ihr dürft euch nicht prügeln, ist ja der Grund des Prügelns, geht ja nicht weg dadurch.
Ja. Ja, das spielt sicherlich auch ganz stark mit rein. Ja, wie sehr ich es als Mensch aushalte,
ja,
dass Konflikte stattfinden.
Ja.
Also, dass man auch mal aufeinanderprallen darf.
Ja, und diese Frage stellen sich Hunde nicht.
Ja.
Das für Hunde ist das Alltag. Für Hunde sind Konflikte gehören zum Leben. Das ist so. Wir Menschen sind die Konfliktscheuen, ja. Also viele von uns.
Stellst du dann auch bei Beratungsgesprächen hin und wieder mal die Frage, also wenn sie ihrem Hund oder ihren Hunden nicht erlauben, nicht dulden, dass sie sich da streiten und in die Haare kriegen, weil sie es selber nicht aushalten. Mhm. Wie ist denn so ihr eigenes Konfliktverhalten? Können sie streiten?
Ja, kann auch passieren, dass ich das mal frage. Ja, natürlich, ich arbeite ja viel mit solchen Geschichten, dass ich dann an den Menschen rangehe und gar nicht sage, ja, aber die müssen sie doch verstehen, dass die Hunde so sprechen. Also klar, es kommen dann auch so Sachen wie handhaben sie das denn? Mhm. Ja. Es kommen aber auch deutliche Worte, dass es das ist, was Hunde machen und dass sie sich Hunde ins Haus geholt haben und dass sie damit leben müssen, wenn sie mit den Hunden leben müssen. Das ist einfach so. Da sind wir wieder bei der Geschichte, ich hole mir was ins Haus, ja, und lass es aber nicht das sein, was es ist.
Ja.
Und es ist ein Hund und für Hunde ist das völlig normal, zu sagen, das ist meins, das ist deins. Und wenn das nicht eingehalten wird, dann streitet man sich halt darüber.
Würdest du dann aber trotzdem die Grenze ziehen zwischen zwei Hunde streiten sich miteinander, gehen sich an, zwicken sich, beißen sich. Da ist vielleicht auch mal ein verletztes Ohr mit dabei. Und Hund möchte so mit Mensch, mit Hundehalter kommunizieren.
Na, wenn das passiert, dann ist ja schon ganz viel anderes vorher schiefgelaufen.
Ja. Okay.
Also dann dann kommen wir auch noch mal, was du vorhin schon angesprochen hast mit da hatte ich schon diesen Gedanken im Kopf. Du hast vorhin schon mal irgendwas angesprochen in der Richtung. Wenn es dazu kommt bei der Kommunikation, dass Zähne gezeigt werden zum, ja, Beispiel, oder dass gebissen wird tatsächlich im schlimmsten Fall, dann ist ganz viel vorher schon übersehen worden und nicht beachtet worden vom Menschen. Mhm. Das ist ja ganz wichtig. Ne? Ja. Also kein im Kopf klarer und gesunder Hund beißt. Ne? Viele sagen ja immer, ja, der hat auf einmal gebissen und wir wissen nicht warum. Also es gab keine Anzeichen, doch. Also wenn ein Hund wirklich ohne Anzeichen aus dem Nichts beißt, dann hat das meistens pathologische Ursachen.
Ja.
Aber ein gesunder Hund, der zeigt immer vorher irgendwie was. Und das wird dann halt nicht gesehen oder nicht erkannt. Mhm. Oder, ja, gibt ja auch so tolle Videos, wo sich darüber lustig gemacht wird, wenn man Hunde ärgert und die dann schon anfangen, die Zähne zu fletschen und solche Geschichten. Mhm. Also auch ja, einfach nicht respektiert. So, das war das Wort, was ich gesucht habe.
Ja, da stellen sich auch regelmäßig bei mir die Nackenhaare auf, wenn ich solche Videos sehe.
Also die meisten Beißvorfälle, die wir haben, sind tatsächlich, wenn ich die Geschichte höre, waren die so klar, dass die kommen. Das war so absehbar, weil da ganz viel an Kommunikation vorher einfach nicht beachtet wurde vom Hund. Und ja, das ist dann irgendwann, gibt es Hunde, die dann beißen, ja. Und die gibt's immer mehr in letzter Zeit.
Okay. Ich mache jetzt mal ein Fass auf, Meinst du, das liegt an der Zeit allgemein gerade, dass Menschen mit so vielem irgendwie überfordert sind, dass sie gar nicht mehr die Kraft haben und die Antennen, die Aufmerksamkeit eben genau da hinzuschauen, sondern eher dazu tendieren, das dann zu übersehen, weil das ist ja noch mal ein weiterer Herd, mit dem man sich auseinandersetzen müsste. Und daneben ist ja eh alles schon viel zu viel.
Ja, einmal das und weil das Gewalt und Aggression einfach verpönt ist in unserer Gesellschaft. Das darf man nicht sein. Also das wird ja unseren Kindern schon verboten.
Ja.
Also ich weiß noch, wo ich Kind war, wir haben uns regelmäßig im Sandkasten geprügelt. So, und als ich, schönes Beispiel, als ich Polizist war, kamen dann die Eltern mit ihrem 4- oder 5-jährigen Stepp zur Wache, weil der Nachbarsjunge ihm die Schaufel auf den Kopf gehauen hat und wollten eine Anzeige erstatten. Das ist die Welt im Wandel der Zeit. Also früher hat man dann gesagt, ja, das gehört dazu. Auch Kinder prügeln sich, um sich kennenzulernen und sich auszutesten. Ich muss doch gucken, was passiert, wenn ich das tue und was hat das für Konsequenzen? Da sind wir wieder bei der Kommunikation.
Ja.
So, und da gehört auch mal dazu, sich zu raufen. Ja. Schlecht ist es, wenn man immer gewinnt. Mhm. So, das ist auch nicht vorteilhaft, weil dann könnte man zum konditionierten Gewinner werden und haut alles platt irgendwann. Das hat dann natürlich auch fatale Nachwirkungen. Aber erstmal ist es doch, gehört es doch zum Leben dazu, dass man sich auch mal behauptet und dass man auch mal Grenzen aufgezeigt kriegt. Das ist doch das, was uns ausmacht, dass wir uns behaupten können, aber auch wissen, wo unsere Grenzen sind.
Ja, ich denke aber auch, dass es dabei darum geht, Bedürfnisse zu äußern. Also ich kann ja wütend sein und mich aggressiv verhalten und damit kommunizieren, worum es mir eigentlich geht, was ich eigentlich gerade brauche. So. Und wenn mir aber irgendeine gewisse Rolle übergestülpt wird, gesellschaftlich, du hast dich so und so zu verhalten, weil du, weiß ich nicht, dieses oder jenes Geschlecht hast.
Ja.
Also wie viel da einfach verdeckt, untergraben wird. So, ja.
Oder es geht ja noch schlimmer. Wie viele Kunden, Kundinnen hatte ich, die mir gesagt haben, ich durfte als Kind nie wütend sein.
Ja,
noch nicht mal
genau,
das.
Darauf wollte ich.
Da waren meine Eltern dann böse mit mir, wenn ich wütend war.
Ja.
Also das, und Kinder, das ist ja, jetzt gehen wir mal ganz tief so in die Entwicklungsgeschichte unseres Gehirns, was da so schieflaufen kann. Also wenn unsere Eltern uns Wut verbieten, dann können wir da irgendwann nicht mehr mit umgehen tatsächlich und haben echt ein Problem. Und da steht jetzt die Wut nur sinnbildlich für. Also es gibt ja alles Mögliche.
Ja.
Distanz, Nähe, Ablehnung, geliebt werden, gesehen werden wollen und was es nicht alles gibt. Ja, so ist es. Und so ist es mit Hunden nicht anders. Hunde haben, es gibt jede Menge Hunde, die haben ein Nähe-Distanz-Problem. Die wollen auf der einen Art, möchten sie gerne rankommen und wenn sie dann dran sind, dann möchten sie weg. Also es ist bei Hunden nicht anders. Da sind wir dann tatsächlich schon in der Psychotherapie.
Spannend. Das haben wir schon einige Kreise hier aufgemacht. Finde ich aber gut.
Ja, es ist halt nicht nur Leckerchen rein und Sitzplatz Fuß, wenn man sich ernsthaft damit beschäftigt.
Komplexe Lebewesen.
Ja.
Ja. Ja, und ihnen das auch zuzugestehen, dass sie halt komplex sind.
Ja.
Was sind denn eindeutige Indizien dafür, dass Kommunikation zwischen Hund und Mensch funktioniert oder eben dysfunktional ist? Vielleicht kannst du da auch ein paar Beispiele nennen aus deiner Trainererfahrung oder Hundehaltererfahrung.
Also ich glaube, ein gutes Beispiel für eine funktionierende Kommunikation ist, oder ich glaube, ich würde funktionierende Kommunikation mal ersetzen durch Verlässlichkeit.
Ja.
Also, dass man weiß oder jeder von beiden weiß, wo er beim anderen dran ist.
Gut, dass du sagst,
Und da habe ich gerade so ein Bild im Kopf, wo der Mensch spazieren geht, der Hund ist an der Leine und beide können ihren Gedanken nachgehen und können durch die Weltgeschichte gucken und orientieren sich aber auch beide immer mal wieder zu dem anderen hin und nähern sich auch an, also ja, meistens läuft der Hund zum Halter, also der Halter in der Regel läuft nicht zum Hund, es sei denn, er frisst gerade irgendwas oder solche Geschichten. Aber ja, das würde ich sagen, ist ein Zeichen für eine gute Kommunikation, dass man sich kennt, dass man sich aufeinander verlässt, dass man sich vertraut, dass man weiß, wo man dran ist beim anderen, was man darf, was man nicht darf und dass man in diesem Rahmen aber jeder seins machen kann und auch jeder seinem nachgehen kann. Mhm. Und trotzdem ist man zusammen unterwegs.
Ja.
Ich finde, das ist ein ganz schönes Beispiel dafür.
Ja, und es erinnert mich auch an ein persönliches Beispiel, was zeigt, dass auch zwischen Mensch und Hund Dinge ausgehandelt werden dürfen. Also wenn ich mir jetzt mal an meine Auseinandersetzung mit Kaya so denke, ich habe da nie irgendwie dran gedacht, ich muss jetzt dem Hund beibringen, der hat sich unterzuordnen und dann ist alles klar. Wir haben halt Streitgespräche geführt und darin ausgehandelt, wie wir miteinander zukünftig umgehen wollen. Genau. So, was sind meine Grenzen, was sind deine Grenzen? Und haben uns da an diesen Prozess begeben und jetzt ist es schön.
Ja, genau. Und das Schöne an Streits ist ja, dass beide daran wachsen können.
Ja.
Und eigentlich dadurch enger zueinander werden können.
Ja.
Natürlich gibt es auch Streit, die dann dafür sorgen, dass man auseinandergeht, aber kommt auch immer darauf an, was dann genau das Problem war und was beide für sich daraus gemacht haben. Hm. Ja, und dysfunktional würde ich sagen, war die Kommunikation, wenn der Hund schon beißt. Dann war sie definitiv dysfunktional. Wenn wir an dem Punkt schon angelangt sind, dann ist einiges schiefgelaufen vorher in der Kommunikation.
Okay, und wenn du jetzt mal in den Alltag reinguckst, du bist ja auch mal Passant, bist so unterwegs, spazieren, einkaufen, wie auch immer und begegnest wahrscheinlich ständig irgendwelchen Leuten mit Hund und kommst in die Versuchung, da etwas zu beobachten.
Mhm.
Fällt dir hinsichtlich dessen etwas ein, wo du sagst, das ist ein gutes Beispiel dafür, daran erinnere ich mich, da hat die Kommunikation auf jeden Fall nicht funktioniert oder man hat sich missverstanden, man hat aneinander vorbei geredet.
Hm. Ja, gibt's sicherlich, aber ich bin auch jetzt nicht derjenige, der dann da sitzt und das stundenlang analysiert. Ich nehme das wahr und dann lasse ich es aber auch wieder gehen, weil es nicht, ich habe den Auftrag nicht da, mir Gedanken darüber zu machen. Und ich finde auch, dass es zwischen Mensch und Hund tatsächlich im Verhältnis zwischen Mensch und Kind, das finde ich momentan oder in der letzten Zeit viel auffälliger. Also das fällt mir wesentlich mehr auf, dass ich dysfunktionale Kommunikation seitens Eltern ihren Kindern gegenüber sehe. So das berühmte Kind an der Supermarktkasse. Da denke ich mir wirklich oft, armes Kind. Das denke ich mir tatsächlich oft. Ich glaube, das habe ich mir, ja, beim Hund denke ich auch mal, naja, er weiß es halt nicht besser oder wie auch immer oder kann gerade nicht anders. Aber bei Kindern, was ich da so teilweise erlebe, und das ist ja auch das Erstaunliche, also den Hunden gegenüber sind die meisten Menschen immer noch sanfter teilweise als ihren Kindern gegenüber. Das ist auch sowas, was ich meine, festgestellt zu haben in der Öffentlichkeit.
Ja.
Aber es ist auch nur meine...
Aber da würde ich vermuten, dass es da um so eine grundsätzliche Distanz geht im Sinne von, naja, du bist ja eine andere Art, du kannst mich beißen, mein Kind wahrscheinlich eher nicht.
Doch, kannst auch.
Aber du weißt, worauf ich hinaus will.
Ja.
Genau, also was dann zur Folge hat, dass der Mensch dem Hund gegenüber vielleicht etwas sanfter oder zurückhaltender, ja, vielleicht auch doch defensiver ist in den meisten Fällen als er sich seinem eigenen Kind mitunter erlaubt.
Und tatsächlich sehe ich bei Hunden auch mehr Sachen, die in meinen Augen nicht so günstig sind, aber wo der Hund keinen Schaden nimmt. Also dieses ständige Kekse reinstopfen zum Beispiel. Da denke ich mir immer, mein Gott, wofür kriegt er jetzt schon den 20. Keks? Der macht doch gar nichts.
Hm.
Oder aber der Hund nimmt auch keinen Schaden davon. Der wird vielleicht höchstens zu dick. Und da denke ich mir dann auch, ja, ist halt so, macht man halt so. Wird einem ja auch so vorgegaukelt, dass man immer für alles reinkeksen muss.
Hm.
Aber wie gesagt, ich sehe das und wenn die dann an mir vorbeigegangen sind, dann ist es auch schon wieder weg.
Aber ich finde das so schade, wenn ich das jetzt nehme, dieses Beispiel mit diesen ständig Kekse reinstopfen. Ich habe das auch schon oft gesehen, auf der Straße, auf dem Parkplatz oder im Fernsehen wird es einem ja auch vorgegaukelt, so dass das funktioniert.
Ja, die Kekse müssen ja verkauft werden.
Ja, das zum einen, das ist der eine Aspekt, und zum anderen denke ich mir aber schade, weil das plätschert alles so an der Oberfläche, weißt du? Ja. Es macht's einfach für den Hundehalter.
Ja.
Es plätschert an der Oberfläche und es ist ein einfaches Werkzeug, und ich muss mich nicht näher mit dem auseinandersetzen und beschäftigen, was eigentlich darunter oder dahinter liegt. So, ich.
Ja, aber woher soll der autonormale Hundehalter das auch wissen, wenn es ihm so vorgegaukelt wird? Ja. Und wenn man dann alles so für bare Münze nimmt, was einem vorgegaukelt wird, und das nicht hinterfragt oder reflektiert, ja, dann macht man das, was einem gesagt wird.
Es ist halt auch einfach eine Riesenindustrie, muss man halt.
Ja, und es sind ja auch Fachleute angeblich, die da stehen und das erzählen, dass du das so machen musst.
Ja.
So, also wenn ich einen Rohrbruch habe zu Hause und einen Klempner kommen lasse, dann gehe ich ja auch erstmal davon aus, dass der Fachmann ist, und lass den seinen Job machen und mach das so, was der mir sagt. So, und so ist es bei Hundetrainerinnen auch. Also HundetrainerInnen. Da geht man doch erstmal davon aus, dass der weiß, was er sagt und was er tut, und dass seine Empfehlungen mir helfen werden. Das ist ja erstmal der Grundgedanke, warum ich mir Hilfe suche.
Würdest du sagen, dass du dich von den anderen Hundetrainern abhebst, unterscheidest? Was sind deine Überzeugungsargumente?
Ich brauche keine Argumente. Ich muss auch nicht überzeugen. Also das kann jeder für sich selbst entscheiden, wo er hingeht, und mein Angebot steht oder meine Angebote, und wer die in Anspruch nehmen möchte, der kann das tun jederzeit, und wer nicht, der geht halt woanders hin. Also ich bin da völlig frei von jeglichen Konkurrenzgedanken oder so. Das wir haben genug Hunde für alle. Also ja, ist doch so. Also ja. Ich glaube, ich möchte nicht wissen, ach, keine Ahnung, ich hatte mal so Zahlen im Kopf, weil ich glaube, Leipzig hat 650.000 Einwohner so um die Dreh, und stimmt, jeder dritte oder vierte hat einen Hund. Also das reicht ja für noch für die ganzen Kreise umher, die Hundetrainer. Also nee, da mache ich mir keinen Stress. Und
worauf ich hinaus wollte, ist, du stehst ja schon, denke ich, für gewisse Ideale.
Ja.
Das habe ich dich, genau, das meine ich.
Ja, hauptsächlich stehe ich dafür, dass es zwischen Mensch und Hund harmoniert. Ja. Und ich sehe mich als Beziehungsberater, ja. Und ja, ich bin nicht derjenige, der gerufen wird, um wie man dem Hund Sitzplatz Fuß beibringt.
Würdest du das auch als Auftrag ausschließen?
Nö.
Nee.
Also ich kann ja einem Menschen zeigen, wie eine klassische Konditionierung funktioniert,
ja.
Klar.
Ja.
Aber mehr ist es auch nicht.
Okay.
So gut geht's dir da. Oh,
nee,
nochmal.
Träumt sie.
Ach so.
Ja. Also wir haben jetzt eigentlich schon drüber gesprochen, dysfunktional und funktional. Was sind denn so typische Missverständnisse in der Kommunikation zwischen Hund und Mensch? Wenn dir dazu noch was einfällt.
Na, die Route zum Beispiel.
Ja, ja.
Das zum Beispiel, dass gesagt wird, der Hund freut sich, wenn er wedelt.
Ja.
Oder er freut sich, wenn er mich anspringt. Ja. Es gibt Hunde, die springen aus Freude an, und es gibt Hunde, die springen an, weil sie Stress haben.
Und dann wäre es problematisch, wenn nicht sogar fatal, dann den Hund, der Stress hat und dich anspringt, darauf einzugehen und, ach ja, schön, dass du da bist, ach, du bist aber ein Süßer, und das dann noch so hoch zu pushen und ihn in seinem Erregungsniveau noch mehr nach oben zu katapultieren, oder?
Ja.
Aber bei dem anderen, der sich freut und einen anspringt, wäre es ja auch nicht so gut, weil.
Nee, auch nicht, aber es ist halt eine andere Stimmung, in dem der Hund ist.
Ja.
In der Hund ist. Und es ist, wenn ich den Hund, der nicht gestresst, also Stress ist ja immer, also das ist ja immer dabei, Stress ist ja auch so ein böses Wort.
Ja.
Hunde dürfen ja keinen Stress haben, Menschen ja, Hunde nicht. Natürlich ist es dem ungestressten oder dem weniger gestressten Hund, der sich wirklich freut, der nimmt da weniger oder gar keinen Schaden von, wenn ich den begrüße, als der Hund, der mich anspringt, weil er eigentlich gar nicht darauf aus ist, sich zu freuen, sondern weil er gerade irgendein Problem hat. Mhm. Und dann wird ihm ja nicht geholfen mit dem Problem, sondern es wird ja nur noch, ja, falsch verstanden. Falsch interpretiert.
Die nächste Frage schneidet wieder so den Beziehungsaspekt an. Wenn es zu Missverständnissen kommt, dann sind wir Menschen doch häufig mal genervt oder enttäuscht oder sogar sauer auf den Hund. Das ist doch eigentlich nicht fair, oder? Das ist doch eigentlich nicht fair im Sinne von sauer auf den Hund zu sein, und ihm damit zu unterstellen, du bist ja so doof.
Ach so.
Aber eigentlich habe ich als Hundehalter total missverständlich kommuniziert. Also es liegt eher an mir. So. Und weil er meinen Erwartungen nicht entspricht, mache ich halt ein übelstes Fass auf.
Ja, aber es ist ja auch menschlich. Schuld sind immer die anderen. Ja. Ja, natürlich ist das nicht fair. Und das merken Hunde ganz gewaltig. Ja? Also ja. Wenn die das nicht verstehen, warum jetzt gerade das passiert und das nicht in Relation setzen können, das passt nicht in ihr Repertoire.
Ja.
Ja, das, und das merken sich Hunde auch.
Da sind wir bei einer Frage, die eigentlich viel, viel später kommen sollte, aber die passt gerade so gut. Also gibt es etwas, das Hunde nie verstehen werden? Und das wäre ja sowas, weil sie es nicht in Relation setzen können, weil es nicht in ihr Repertoire passt. Sie können das nicht in Verbindung setzen. Frauchen oder Herrchen ist jetzt sauer auf mich, weil ich habe es nicht verstanden.
Ja.
Sondern sie sehen nur die Reaktionen des Herrchens und Frauchens an sich losgelöst.
Ja, das werden sie nicht verstehen, glaube ich.
Ja.
Weil das in ihrem Leben keine passende Antwort ist auf das Verhalten, was sie zeigen.
Ja.
Ich denke, ja, das könnte etwas sein, was sie nicht verstehen werden, ja.
Gibt es noch was?
Nee, also grundsätzlich fällt mir da jetzt gar nicht viel zu ein, weil Hunde verstehen eigentlich so ganz schön viel von uns. Ich glaube, das ist auch der große Vorteil, den wir genießen. Weil ich glaube, wenn sie nicht so viel Verständnis für uns hätten, dann wird die Sache mit den Bissen noch um einiges schlimmer aussehen, glaube ich. Ja. Ja, die erdulden schon ganz schön viel von dem, was wir tun und lassen schon ganz schön viel mit sich machen und halten das aus. Ja. Können froh sein, dass die meisten Hunde so tolerant sind uns gegenüber.
Können Hunde auch sauer auf uns sein?
Na klar, ja. Sicher. Alles. Die können enttäuscht von uns sein, die können sauer auf uns sein, die können oder enttäuscht, dass sie nicht das bekommen, was sie wollen. Also gib mal, wenn du zwei Hunde hast, gib mal einem Hund davon was zu kauen, dann guck dir mal den Blick des anderen an. Ja, natürlich. Also mir fällt gerade noch was ein, was Hunde, glaube ich, tatsächlich oder was Hunde tatsächlich nicht verstehen, ist, wenn du ohne für sie erkennbaren Grund gewalttätig wirst.
Mhm.
So sei es aus pathologischen Gründen oder sei es aus emotionalen Gründen. Also alles, was so drüber ist. Ne? Normalerweise bist du sehr, sehr nett und freundlich zu deinem Hund und dann hast du halt vielleicht irgendwelche Themen, die angestoßen werden und dann lässt du alles mal raus an dem Hund.
Mhm.
So, das ist etwas, was Hunde mit Sicherheit nicht verstehen werden. Aber auch das tolerieren sie.
Unter welchen Umständen können Hund oder Mensch nichts dafür, dass die Kommunikation zueinander gestört ist oder es zu Missverständnissen kommt?
Also das Einzige, was mir jetzt dazu einfallen würde, wäre tatsächlich bei Second-Hand-Hunden, wo die Vorgeschichte nicht bekannt ist.
Mhm.
Und man vielleicht Dinge anspricht, die man also beim Hund anspricht, die aus seinem vorherigen Leben stammen und die man aber jetzt tatsächlich anhand der Körpersprache nicht erkennen kann.
Mhm.
Ne? das würde ich sagen, das wäre ein Umstand, wo es zu einer gestörten Kommunikation oder Missverständnissen kommen kann, ohne dass der Mensch da was für kann und der Hund ja auch nicht.
Kann ich auch noch eine Idee äußern?
Ja.
Medizinische Gründe?
Ja, natürlich, ja. Auch. Klar.
Ein Hund, der beispielsweise durch einen Unfall oder wie auch immer keine Rute mehr hat, das wäre ja, also da fehlt ja ein Kommunikationsmittel.
Ja, aber ein medizinischer Grund wäre zum Beispiel, wenn der Hund einen Tumor hat oder sonst irgendwas.
Oder so, ja, hormonelle Störung.
Bestimmt.
Ja.
Ja.
Ja,
klar. Oder ein Trauma. Ja, auch Hunde können Trauma haben.
Ja. Möchtest du noch was dazu sagen?
Nö.
Gut. Wir waren ja schon bei der klassischen Konditionierung. Da spielt es zum Beispiel eine Rolle oder kann es eine Rolle spielen, aber auch in anderen Kontexten. Kommandos. Ich würde sagen, Kommandos sind nicht alles in der Hundeerziehung, auch wenn sich das gut verkaufen lässt. In der Werbung, im Fernsehen oder wie auch immer oder in Lehrbüchern. Oder dass auch viele Hundehalter denken, dass Kommandos auf jeden Fall wichtig sind in der Hundeerziehung oder in der Beziehungsgestaltung. Also ich denke, ja, sie erleichtern vieles, machen bestimmte Situationen möglich. Zum Beispiel Trainingssituationen, wenn ich einem Hund einen Sitz beibringen möchte. Aber sie sind halt auch nicht alles, denke ich, um das miteinander gestalten zu können. Also stimmst du dem zu?
Ja, absolut. Und das ist das, was in den meisten Hundeschulen, Hundevereinen, das läuft ja immer gleich ab in den Gruppenstunden, da wird dann Sitz, Platz, Fuß gemacht und so. Und das in einem Alter, wo Hunde das überhaupt noch nicht brauchen. Mhm. Also im schlimmsten Fall sogar schon in der Welpenstunde, dass da angefangen wird, mit am Sitzen so zu arbeiten. Und da denke ich mir dann auch immer, Mensch, lass die Welpen da mal noch Welpen sein. Also es sind doch noch Babys. Warum müssen die sich denn schon auf Kommando hinsetzen können? Das braucht man gar nicht. So ganz, ganz runtergebrochen braucht Sitz, Platz, Fuß kein Mensch. So, das ist nicht lebensnotwendig. So, was ich finde, was man braucht, ist ein Rückruf, dass der funktioniert. Das ist so das einzige Kommando in Anführungszeichen. Bei mir ist es kein Kommando. Ich rufe die Namen meiner Hunde. So, und dann wissen die, müssen zurückkommen. Mhm. Aber ansonsten, ja, und Benji zum Beispiel habe ich auch beigebracht, die kann Sitz auf Distanz. So.
Ja, ja.
Aber das ist ein Kunststück. Das
ja.
Muss nicht unbedingt sein, braucht man nicht. Also es sagt nichts über eine Beziehung aus oder über irgendeine andere Qualität. Das ist einfach was ich meinem Hund beigebracht habe. Es ist ein Kunststück.
Ich habe auf jeden Fall auch im Zusammenleben mit meiner Hündin, die jetzt, ich glaube, 1 Jahr und 8 Monate alt ist, gemerkt, dass ich am Anfang als Ersthundehalterin natürlich auch gerne Kommandos benutzt habe, aber sie nicht brauche. Ich muss nicht zwangsläufig sagen, Decke mit Fingerzeig, sondern ich kann ihr auch sagen, ich möchte, dass du mich jetzt in Ruhe lässt. Ja. Und sie weiß trotzdem, was sie zu tun hat.
Ja, sie soll dich in Ruhe lassen. Und legt sich dann vielleicht sogar genau auf den Platz, ja, wo es ja auch gemütlich ist.
Ja. Also wie viel unterschwellig eigentlich auch möglich ist, oder ne? Da sind wir wieder bei der analogen Kommunikation. Ja. Also wie viel einfach auch durch den Tonfall, durch meine Stimmung transportiert wird.
Genau, und das ist es halt, worauf es ankommt, ne? Auf die Beziehung.
Ja.
Also ich brauche keinen Sitzplatz Fuß, wenn ich eine gute Beziehung habe. Und wenn mein Hund weiß, okay, wenn sie so ist, wie sie jetzt gerade ist, will sie wirklich in Ruhe gelassen werden und das dann auch toleriert und sagt, ja gut, dann gehe ich halt.
Ja.
Sondern das kriege ich nicht über irgendeine Konditionierung hin, sondern das ist Zusammenleben.
Wir waren ja schon bei dem Punkt funktionale Kommunikation. Das hast du dann noch mal so ein bisschen mehr ausgemalt und differenziert und gesagt, eine funktionale Kommunikation würdest du eher ersetzen, indem du sagst, sie ist verlässlich, man kann sich aufeinander verlassen. Was sagst du denn, welche Art von Kommunikation nehmen Hunde sensibler wahr? Und worauf reagieren Sie zuverlässiger?
Auf das. Genau, auf diese Verlässlichkeit.
Okay. Also weder verbal noch.
Ach so, unter dem Aspekt.
Ja.
Kommunikativ oder die meiste Kommunikation, Hunde sind körpersprachlich kommunikativ am meisten. So, also das meiste und Stimmungen. Mhm. Also das meiste geht wirklich über Körpersprache, über Blicke, über Zähne zeigen, über Schwanzwedeln und halt Stimmungen. Ne? Also das, ich meine das, was ich gerade nach außen hin zeige. Und das strahle ich auch aus.
Mhm.
Und da sind Hunde sehr fein. Also was Stimmungen angeht, da sind die super fein. Also die meisten zumindest. Es gibt auch da ganz abgestumpfte. Aber ja, also der Hauptteil von der Kommunikation ist definitiv Körpersprache und Stimmungen.
Da würde ich gleich übergehen zur nächsten Frage, weil es gut passt. Unter welchen Umständen kann denn ein Hund unsere Kommunikation hinterfragen, selbst wenn wir eindeutig konkurrent auf verbaler und nonverbaler Ebene kommunizieren? Ne? Ich habe mich doch jetzt eigentlich eindeutig verhalten. Ich habe doch jetzt mich körpersprachlich so und so aufgestellt, wie es mir mein Trainer gesagt hat. Oder ich habe das Kommando klar und deutlich ausgesprochen.
Ja,
so.
Aber wie es mein Trainer gesagt hat, da geht's schon los. Ne? Habe ich es auch wirklich so gemacht? Ne, versuche ich es gerade so zu machen, wie mein Trainer es mir gesagt hat, oder bin ich bei mir?
Ja.
Bin ich selbst?
Ja, genau. Und meine Erfahrung ist, wenn du einen sensitiven Hund hast in dem Moment, dass der Hund dich hinterfragt. Also so nach dem Motto, als wenn wir jetzt mal so eine Sprechblase aufmachen, hast du toll gemacht. Also hast dich gut hingestellt.
Du hast es gut
ausgesprochen, aber in dir drin ist doch gerade was ganz, ganz anderes.
Ja, das ist, wenn der Mensch für sich noch nicht entschieden hat, wer er eigentlich ist und sein möchte.
Ja.
Ne? Und dann natürlich sagt der Hund dann, und wer bist du heute?
Ja.
Ja. Das, natürlich wissen Hunde das, ob wir denen was vormachen oder nicht. Also, das wissen sie definitiv. Und Und dann kommst du dazu, dass es dann natürlich gewitzt. Also, es gibt dann Hunde, die sagen, ach, jetzt heute ist er wieder der. Okay, ich mach's mal ihm zuliebe. Und dann gibt's natürlich auch die Hunde, die sagen, und wenn nicht? Was passiert, wenn nicht? Na, also ja, sicher testen sich auch Hunde aus, gerade Welpen und Junghunde.
Mhm.
Gerade die testen sich aus. Da wird ganz oft gefragt, und wenn nicht? Lass das, und wenn ich's nicht lasse, was passiert dann?
Ja,
natürlich, um zu gucken, wie ernst wir es meinen, wie durchsetzungsfähig wir sind,
wie überzeugt wir auch von uns.
Ja,
von
genau. Wie sehr wir dazu stehen, was wir auch sagen. Ja, genau.
Ja.
Es gibt ja nicht umsonst den Spruch, wenn Papa Nein sagt, gehe ich Mama fragen.
Mhm.
Das wissen Hunde auch. Die wissen genau, bei wem sie was dürfen und was nicht. Und das ist auch nicht schlimm. Das ist auch okay. Wenn der eine Partner es okay findet, wenn der Hund abends auf dem Schoß liegt und der andere das aber nicht möchte, ist das auch okay. Also auch da, es gibt keine... Das höre ich ja auch so oft, wir müssen das alles immer gleich machen. Also alle Familienmitglieder müssen immer alles gleich machen. Nee, Quatsch, ihr seid doch alles Individuen, ihr könnt doch machen, was ihr wollt. Der Hund weiß ganz genau, bei wem er was darf und was nicht. Und das führt auch nicht zu Irritationen beim Hund. Das ist totaler Blödsinn, dass man immer alles gleich machen muss. Und der Hund darf bei allen immer das definitiv nicht und das immer und nö.
Na, vielleicht spielt da auch so eine gewisse Angst mit rein, dass dann Teile der Familie, einzelne Familienmitglieder in Frage gestellt werden, ne?
Ja, und vor allen Dingen, es wird auch so suggeriert, der Hund muss immer alles gleich haben. Also es muss immer alles klar sein für den Hund. Es ist trotzdem klar. Er weiß doch, wer vor ihm steht.
Ja.
Und da weiß er genau, okay, bei dir läuft's so. Bei dem da hinten läuft's anders.
Aber das bedeutet nicht, oder der Hund zieht dann, also das ist halt, das meine ich mit Angst, der Hundehalter, der Hund stellt dann das eine Familienmitglied nicht auf eine höhere Stufe als das andere Mitglied.
Na, das passiert auch so. Also es gibt, wie in jeder Beziehung, gibt es Präferenzen. Natürlich kommt es vor, dass der Hund den einen Menschen mehr mag, in Anführungszeichen.
Aber ich meine nur nicht abhängig davon, ob der Hund jetzt bei dem einen aufs Sofa darf und bei dem anderen nicht.
Also ja, wenn das hochwertig ist für den Hund, natürlich kann das dazu führen, dass er dann sagt, der ist toller. Der lässt mich immer auf der Couch.
Ja, stimmt.
Okay. Ja, aber selbstgemachtes Leid. Man könnte ihn ja auch, ne? Also wenn ich derjenige bin, der meinen Hund nicht aufs Sofa lässt, dann kann ich nicht beleidigt sein, wenn er zu dem geht, der ihn aufs Sofa lässt. Ja. Also das wäre ja auch ein bisschen, ne? Kurios.
Ja. Ja, es ist, glaube ich, und das macht halt auch deine Arbeit, denke ich, aus, so viel mehr Arbeit an sich selbst.
Ja.
Als am Hund.
Und es gibt diese Menschen, die dann beleidigt sind.
Ja.
Natürlich. Aber da muss ich ganz klar sagen, ja, jetzt überleg mal, was du jetzt gerade da konstruierst.
Ja.
Denk mal drüber nach. Du möchtest nicht, dass dein Hund auf die Couch kommt, dein Hund kommt damit klar, dein Lebensgefährte oder deine Lebensgefährtin möchte das und natürlich geht die da öfter hin, weil sie gerne auf die Couch möchte. Da kannst du doch jetzt nicht sagen, ja, das finde ich aber doof von ihr. Ja, dann entscheid dich, was du möchtest. Und das auch aus Respekt dem Hund gegenüber, weil das ist unfair dem Hund gegenüber.
Ja. Wir waren ja schon bei Stimmungen und dass Hunde in der Lage sind, Stimmungen zu spüren, aufzunehmen, wahrzunehmen. Wie steht es denn um die Empathiefähigkeit von Hunden?
Gut. Ja, gehe ich von aus, dass Hunde das genauso, nicht genauso, wahrscheinlich sogar noch einfacher können wie wir auch. Und auch da gibt es Hunde, die das nicht so, also es ist genauso wie bei uns. Bei dem einen ausgeprägter, bei dem anderen weniger. Also da gibt es zum Beispiel auch Studien, ich weiß ja nicht, ob du, machst du so Verlinkungen auch in dem Podcast? Ja, also ich habe da auch so eine Studie drüber gefunden, wo das genau einmal abgefragt wurde. Solche Geschichten könntest du ja dann mit da reinpacken.
Mhm, ja.
Weil das wäre jetzt, die ist natürlich auf Englisch, wie die meisten Studien. Gibt aber auch eine Internetseite, wo die Übersetzung steht und das wäre jetzt aber auch zu komplex, da den Studienaufbau und so zu beschreiben. Aber ja, da gibt es definitiv Studien schon, dass Hunde auch Empathie empfinden können. Ja.
Wir nähern uns so langsam einer Zusammenfassung von dem, was wir bisher besprochen haben. Und ich beginne mal mit Folgendem. Ist die reine Kommunikation über Kommandos, Körpersprache, Augenkontakt und so weiter alles, wenn es um den Aufbau und Erhalt einer gelingenden, verlässlichen Beziehungen zwischen Hund und Mensch geht? Oder was gehört aus deiner Sicht noch mit dazu? Was kann Mensch beitragen? Was kann Hund beitragen? Und welche anderen Faktoren spielen dabei auch eine Rolle? Also was macht eine gute, eine gelingende Beziehungen zwischen Mensch und Hund aus? Wann würdest du sagen, das ist ein starkes, verlässliches Team Hund-Mensch? Kann man das überhaupt so pauschal sagen?
Ich glaube, ich versuche das mal, ja, was heißt pauschal? Ich glaube, das Beispiel, was ich vorhin gesagt habe, wo es um den Spaziergang ging, das wäre so ein, wo ich sagen würde, da gehe ich von einer gelungenen Beziehung aus. Hm. Und dazu würde ich aber auch nehmen, dass man aber auch, obwohl es überwiegend harmonisch ist, man auch mal streiten kann. So, und dann halt nicht beleidigt ist oder nicht wütend aufeinander ist oder was auch immer. Also ja, alles, was zum Leben, zum Miteinander dazugehört. Und da ist egal, ob das jetzt Mensch-Mensch ist oder Mensch-Hund. Also ja. Füreinander da sein, sich gegenseitig Vertrauen schenken, sich gegenseitig stützen, all das halt. Das wäre das Idealbild, ja. Den anderen sehen, den anderen hören.
Würde ich unterschreiben. Wie viel Einfluss hat es auf die Zufriedenheit des Hundes? Wir nehmen jetzt mal nur den Hund. Wie viel Einfluss hat es auf die Zufriedenheit eines Hundes, dass die Kommunikation zwischen Hund und Hundehalter gelingt oder verlässlich ist?
Ich würde sagen, genauso viel wie bei uns Menschen. Mhm. Also es ist doch, wenn ich mich verstanden fühle, bin ich doch zufrieden.
Es sei denn, es ist mir doch irgendwie egal, was wir auch schon.
Ja, aber dann stellt sich die Frage ja nicht.
Dann ist eher die Frage, warum ist es ihm egal?
Ja. Ja. Aber ja, ich würde schon sagen, das ist, also da sehe ich, mache ich keine Unterschiede zwischen uns. Mhm. Ganz ehrlich.
Woran erkennst du einen zufriedenen Hund und einen unzufriedenen?
An Zufriedenheit und Unzufriedenheitslauten, würde ich sagen. Oder an Verhalten. Also wenn meine Hunde genüsslich auf ihren Kissen vor sich rumgrunzen, dann weiß ich, dass sie zufrieden sind. Wenn sie da stehen und quengeln, dann weiß ich, dass sie unzufrieden sind und dass irgendwas fehlt gerade oder ansteht oder gemacht werden muss. Also das zeigen sie ja auch sehr deutlich in der Regel, wenn man sich kennt.
Okay. Und was ist, wenn ich das übersehe, auch bewusst übersehe, eine Unzufriedenheit? Hey, ich habe hier gerade ein Bedürfnis, das wird nicht erfüllt, es steht etwas an. Und ich zeige dir das und ich als Hundehalter übergehe das.
Ja.
Was wäre die Konsequenz in dem Moment möglicherweise, aber auch langfristig, wenn man das missachtet?
Naja, es kommt ja immer noch, jetzt kommt es darauf an, um was für ein Bedürfnis geht es? Ein essentielles Bedürfnis wie Hunger? Ich muss Nahrung haben und mein Mensch füttert mich einfach 3 oder 4 Tage lang nicht?
Ja.
Dann hat das natürlich fatale Auswirkungen. Aber wenn mein Hund zu mir kommt und sagt, wie ist, ich würde gerne auf die Couch und ich sage, nee, heute nicht, ja, dann wird mein Hund betrüppelt abziehen. Aber dann ist auch gut. Das war's dann auch. Also das macht jetzt keinen psychiatrischen Hund. Hm. Und man kriegt halt auch nicht immer das, was man gerne hätte. Das ist halt so im Leben. Mhm. Manchmal muss man halt auch damit klarkommen, dass man Sachen nicht bekommt, die man gerne hätte. Gehört auch dazu zum Selbstwerden.
Da sind wir aber auch wieder so ein bisschen bei Fehldeutungen. Also ich habe gerade eine Situation vor Augen. Hundehalterin war bisher vielleicht nicht so bereit und gewillt, sich mit der Kommunikation von Hunden an sich auseinanderzusetzen oder ihren eigenen Hund verstehen zu wollen und ist so in der Gewohnheit drin, ihren Hund halt immer misszuverstehen. Hund steht auf, ist so ein bisschen hibbelig. Der will bestimmt spielen. Und dann wird gespielt bis zum geht nicht mehr. Dann wird dieses und jenes Spiel ihn noch rausgeholt oder es wird noch irgendwie Ball irgendwo hingeworfen. Und was folgt? Ein überdrehter Hund. Also das meine ich halt auch mit dem Übersehen, Missdeuten oder Übergehen von kommunizierten Bedürfnissen durch Hundehalter.
Ja, und es wird auch sicherlich Hunde geben, die da nicht glücklich sind dann in so einer Beziehung. Also ja, es wird Hunde geben, die machen das Spiel mit und werden dann halt überdreht oder zeigen andere Sachen. Mhm. Und es gibt mit Sicherheit genug unglückliche Hunde. Es gibt mit Sicherheit genug Hunde, die gerne ihren Koffer packen würden. Aber es geht halt nicht.
Ja.
Außer sie fangen irgendwann an, es zu zeigen.
Zum Beispiel durch?
Naja, den extremsten Fall, den ich mal erlebt habe, war tatsächlich eine Frau mit ihrem Hund. Die haben sich fast nur noch, also der Hund hat sie nur noch attackiert. Egal, was sie gemacht hat, sie wurde nur noch attackiert. Sie hat aggressiv drauf reagiert. Und da war wirklich das einzige Mittel war, eine Trennung zu probieren. Und siehe da, in der neuen Familie war der Hund von Tag 1 an völlig unauffällig. Da war die Beziehung tatsächlich im Arsch, wie man so schön sagt auf Deutsch.
Das wäre also so ein Umstand, bei dem du sagen würdest, okay, hier ist schon so viel und so lange etwas schiefgelaufen, die Kommunikation ist gescheitert und es wäre besser, eine Beziehung aufzulösen.
Ja, definitiv.
Okay. Kannst du noch andere Fälle nennen, beschreiben? Also unter welchen Umständen würdest du sagen, nee, also hier muss diese Beziehung aufgelöst werden zum Wohle des einen, des anderen oder sogar beider wegen?
Naja, wenn es so weit ist, dass es schon so eingefahren ist, dass man schon sich nichts anderes mehr zu sagen hat, als sich anzuschreien oder zu attackieren halt, wie in dem Fall, und auch gar nicht mehr gewertet wird, ja, sie macht es aber gerade richtig. Mhm. Ne? Also eigentlich macht sie es gerade richtig, aber ich attackiere sie trotzdem. Mhm. Und tatsächlich hat man sowas aber oft öfter in der Mehrhundehaltung, dass man da halt auch zwei Hunde, zwei Individuen miteinander eingesperrt hat, die sich einfach nicht leiden können oder die, sei es auf hormoneller Basis oder was auch immer, die einfach nicht zusammenpassen. Und man versucht halt, die zusammenpassend zu machen. Und ja, da kann es auch sein, dass man sagen muss, das geht nicht. Einer von beiden muss ausziehen, damit beide ein besseres Leben führen können. Wenn ich Benjis Blicke manchmal sehe, dann weiß ich auch ganz genau, wenn sie Faye sieht und dann ihren Blick sehe, dann weiß ich auch ganz genau, die bräuchte die nicht. Ja, ist so. Die wäre gerne alleine mit mir. Da kann ich mir dann auch meinen Teil zu denken, ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass sie nicht miteinander klarkommen. Hm. So. Aber ich sehe trotzdem die Blicke.
Hm. Aber du hältst das aus und
ja, natürlich. Hm. Aber ich krieg's auch mit halt, ne? Also ich nehme es wahr. Und sie hält's ja auch, also wir alle drei halten's aus. Ne? Bis auf hier und da. Alle paar Monate scheppert's dann doch mal. Aber auch das dann, ja, dann ich kann ja ganz gut trennen, auch zwei Hunde. Dann wird halt einer links, einer rechts und dann wird halt kurz gehalten und dann wird drüber gesprochen und dann ist wieder gut. Ja, manchmal muss man zum Tierarzt, manchmal nicht.
Mal Hand aufs Herz, weil wir jetzt schon gerade bei deinen Hunden sind. Verstehst du deine eigenen Hunde immer? Ja, und anders gefragt, vor welche Herausforderungen siehst du dich so im Alltag immer wieder gestellt, wenn es um die Kommunikation zwischen euch geht?
Ob ich sie immer verstehe? Ja, mit Sicherheit nicht. Mhm. Mit Sicherheit nicht. Ich bin auch, jetzt kommen wir zu dem Punkt, als Hundehalter bin ich auch überwiegend Hundehalter. Ja. Hunde sind Pädagogenkinder. Das sind, wir wissen, die Schlimmsten. nein, natürlich, da sind wir jetzt wieder zwischen emotional und sachlich. Und natürlich bin ich mit meinen Hunden auch emotional, manchmal auch zu viel. Und ich kriege auch nicht alles mit, natürlich nicht. Dafür sind wir einfach auch zu nah beieinander. Da laufen halt Sachen ab, die man nicht mehr mitkriegt. Das ist halt so. Hm. Das wird halt nicht mehr von außen betrachtet. Und was war der zweite Teil der Frage?
Vor welche Herausforderungen stellst du dich immer wieder, wenn es um die Kommunikation zwischen euch geht? Im Alltag.
dass ich tatsächlich manchmal so bei mir denke, dass so Hundetrainer Hunde eigentlich schon besser hören können müssen. Und dass man nicht fünfmal dasselbe sagen muss und sie trotzdem immer wieder aufstehen. Ja, das ist so, solche Geschichten halt. Also kann da aber auch über mich selbst lachen. Also wie gesagt, ich weiß, dass meine Hunde sind und nicht meine Klienten. Insofern bin ich da auch nachsichtig mit mir. Aber ja, manchmal denke ich auch, Mensch, du müsstest es eigentlich besser können. Ja. Okay. Kann ich aber auch nicht. Bin halt auch nur ein Mensch.
Gut so. Meine Abschlussfrage.
Ja.
Stell dir vor, du hättest 5 Minuten Sendezeit in einem Radiosender deiner Wahl, den alle Hundehalter dieser Welt oder Deutschlands, das kannst du dir aussuchen, zeitgleich hören würden, wenn du sprichst. Also in diesem Moment, wo du Sendezeit hast. Was würdest du ja zum Thema Kommunikation zwischen Hund und Mensch sagen? Hättest du einen Wunsch, den du formulieren könntest an die Hundehalter?
Ein Wunsch?
Ja.
Naja, wenn ich würde jetzt Sachen empfehlen und wenn das aber wirklich eintreten würde, dann wäre ich meinen Job los. Dann bräuchte mich keiner mehr. Nee, aber es wäre schon schön, dass wenn Leute sich mehr informieren im Vorfeld und nicht erst, wenn der Hund schon da ist. Und es wäre gut, wenn wieder mehr hinterfragt würde und reflektiert würde. Also man kann sich ja alles angucken und man kann auch alle Bücher lesen. aber das ist nicht in Stein gemeißelt, was da steht oder was in diversen YouTube-Videos gezeigt wird. Und meistens ist es halt auch nicht auf den Hund bezogen, den man hat zu Hause.
Ja, also es ist eine mögliche Version, ja, aber genau. Die muss nicht auf dich zutreffen.
Genau, und du musst auch nicht, nur weil der Trainer das, bei dem einen Trainer das gut läuft, muss es bei dir nicht gut laufen oder bei deinem Hund. Das kann sein, dass du da gar nicht hinterstehst und machst es aber, weil der sagt, das ist der richtige Weg. Na, also findet euren eigenen Weg. Guckt euch, also Videos gucken und lesen macht nicht dümmer, so, aber findet euren eigenen Weg und nehmt euch aus all dem, was zur Verfügung steht, das raus, womit ihr gut umgehen könnt und was ihr sagt, ja, das passt zu mir und ja, zu meinem Hund. Und nicht, weil irgendjemand da bei YouTube sagt, das muss man immer so machen, das dann auch so machen. Mhm. Weil das gibt's nicht mit dem Lebewesen, das muss man immer so machen. Genauso wenig, wie es den dominanten Hund gibt. Das wäre, glaube ich, so, ja. Und lasst euch beraten. Ja, lasst euch beraten. Es gibt, dasselbe gilt für die Mensch-Mensch-Beziehung. Geht zum Therapeuten, geht zum Paartherapeuten, ja. Das ist jemand, der es von außen beurteilen kann und helfen kann. Hm. Ist ein, ja, finde ich, wäre eine gute Sache, die man, wenn man an der Beziehung, wenn einem was an der Beziehung liegt, dann sollte man auch was dafür tun. Und dafür gibt's Berater. Nicht erst warten, bis das Kind im Brunnen gefallen ist. Ja, das.
Sehr schön. Christoph Clemens, Couchwolf. Danke, dass du da warst.
Sehr gerne. Danke für die Einladung.
Bis bald.
Bis bald.
Okay, ja, jetzt dürfen wir.
Subjektiv kurios.